Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 569 des Audiocast CC2. So, jetzt ist die Sommerpause vorbei. Dies ist der erste Audiocast nach der Sommerpause. Sie war lang, sie war schön, aber sie war notwendig. Und alles Schöne geht mal zum Ende zu und das ist nun erreicht, aber das ist ja gar nicht so schlimm, denn auch alles Schlimme geht dem Ende zu. Und das ist so ganz normal in der Welt, dass alles das, was anfängt, auch irgendwann wieder endet. Ja, man weiß nicht wirklich, ob es alles wieder endet. Man geht heute davon aus, dass die Welt irgendwann angefangen hat und nun irgendwann endet, aber so genau weiß das keiner. Unsere Vorstellungen dieser Welt sind ja sowieso ja so rudimentär, so primitiv, so dumm. In 1000 Jahren werden die Leute darüber genauso lachen, wie wir heute über die Vorstellungen der Menschen vor 10.000 Jahren oder noch früher. Aber das ist ganz normal. Da braucht sich keiner darüber aufzuregen, keiner zu erschrecken, keiner ärgerlich zu sein. Wir leben in dieser Welt und wir müssen damit zurechtkommen. Ja. Was ist im Sommer passiert? Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich auch älter werde, so wie die meisten anderen um mich herum. Aber ich habe so den Eindruck, Katastrophen und Schreckensmeldungen sind eigentlich in diesem Jahr immer häufiger gekommen. Erdbeben, Überschwemmungen, Unwetter, Tornados, Städte, Häuser überschwemmt, viele, viele, viele Menschen gestorben und verletzt und haben Hab und Gut verloren. Kriege, Anschläge, ich weiß nicht, ob das mein subjektives Empfinden ist, dass das immer stärker wird, ob es daran liegt, dass unsere Welt so vernetzt ist, dass wir aus dem kleinsten Kuhdorf in hinter Indien sofort wissen, wenn irgendetwas passiert, was die Leute früher gar nicht oder vielleicht erst nach einem Jahr mitbekommen haben. Keine Ahnung. Also ich habe den Eindruck, irgendwie werden diese Katastrophen immer größer. Mit Katastrophen meine ich nur nicht nur Trump und Erdogan und sonstige Zeitgenossen, sondern auch die, die uns ja die Natur präsentiert. Und auch hier fehlt es oft am objektiven Blick. Und das ist das, was ich eigentlich damit auch ansprechen will. Objektiver Blick. Objektiv können wir Menschen ja sowieso nicht sein. Geht ja gar nicht. Wir sind ja immer subjektiv. Aber wir werden natürlich auch beeinflusst, sehr stark und sehr massiv beeinflusst. Was mir dabei aufgefallen ist, das sind so Berichterstattungen, die Wahl der Sprache. Es wird immer alles übertrieben. Es wird immer so dargestellt, als sei es einzigartig, besonders, besonders schlimm, besonders gut, manchmal auch besonders tragisch. Was passiert eigentlich hier? Muss diese Welt immer mit neuen Superlativen gefüttert werden, damit wir zufrieden sind? Oder was ist los? Ich habe versucht, das objektiv zu betrachten und habe auch in der Sommerpause sehr viel darüber nachgedacht. Und ich glaube schon, dass unsere bunte Glitzerwelt immer mehr dieser Sensationen verlangt, egal in welchem Bereich. Wenn ich mir die Werbung ansehe, das meiste finde ich zum Kotzen, Entschuldigung, aber das ist noch sehr höflich ausgedrückt. Wenn ich mir ansehe, wie irgendwelche Dinge vermarktet werden, wie sich sogenannte Stars und sowas selbst beweihräuchern mit Veranstaltungen und wie immer diese Dinge wieder herausgestellt werden als irgendetwas Großartiges. Wie Kunstwelt, also diese Seifenopern und dieser ganze Quark, wie der plötzlich in eine Welt Einzug nimmt, als sei es real. Ich habe in der Sommerpause einige Quiz-Sendungen mal gesehen, was da an Fragen vorkommt zu irrealen Weltgeschehen. Damit meine ich eben solche Seifenopern, nicht irgendwelche großartigen Kunstwerke der letzten Jahrhunderte. Auch da wird natürlich abgefragt, aber auch wann in welcher anderen dieser Seifenopern oder sogenannten Shows oder irgendwelchen Lagern, wo Leute eingesperrt werden, um dann miteinander auszukommen, dabei beobachtet werden. Darauf wird Bezug genommen. Vollkommen weg von der Realität. Und wie diese selbstgeschaffene, projizierte, provozierte Kunstwelt plötzlich auf unsere Realität Einfluss nimmt und damit wieder neue Richtungen erzeugt für die Menschen, die davon leben. War ein bisschen hochgegriffen, oder? Eigentlich sollte es nur eine ganz einfache Einleitung, Hinleitung werden zu dem Thema, wo ich mich am meisten darüber gewundert habe. Und zwar zu diesem Dieselgate, Dieselskandal, Dieselschweinereien, Dieselverbrechen. Aber auch da muss mal etwas Wahrheit hineinfließen, muss mal ein bisschen ein Blick auf die Realität gelenkt werden. Ich meine, gut, eins ist klar. Eine Reihe von Autoherstellern haben aus reiner Gewinnsucht ihre Kunden betrogen, den Staat betrogen, nämlich um Steuern, die ganze Welt belogen und haben damit den Aktionären die Taschen voll gemacht. Auch ein bisschen übertrieben ausgedruckt, aber es ist nun mal so. So, die Vorgaben für die Autoindustrie, die waren natürlich sehr, sehr streng. Aber nachdem man nun in der Industrie gesehen hatte, dass man die so schnell nicht erfüllen konnte und vor allen Dingen, dass man dazu ganz erhebliche finanzielle Mittel einsetzen musste für Forschung, Entwicklung und so weiter, hat man eben den Weg gewählt, dass man ja die Politik so lange getreten hat, bis Ausnahmeregeln geschaffen wurden. Ausnahmeregeln, die sagen, ja, bei bestimmten Temperaturen darfst du, um dem Motor keinen Schaden zuzufügen oder sowas, eben höhere Abgaswerte ausstoßen und in bestimmten Situationen ist das eben erlaubt. Es wurde also so schwammig definiert, dass keiner genau wusste, was Sache ist. Und da kam dann die Sauerei, dass man eine Software in sehr viele Autos, sehr vieler Hersteller eingebaut hat, die erkennen konnte, aufgrund unterschiedlicher Werte, die von den unendlich vielen Sensoren geliefert wurden in diesen fahrenden Computern, die wir heute als Auto bezeichnen, die erkennen konnte, bin ich auf einem Prüfstand? Oder bin ich in der normalen Welt? In der normalen Welt, das darf ich versauen, Prüfstand darf ich nicht versauen. Und das war die Sauerei. Nein, das ist eigentlich ein Verbrechen. Das ist Betrug, vorsätzlich. Gleich vorn weggeschickt. Die Politik hat meiner Meinung nach hier vollständig versagt. Ich will nicht sagen bewusst versagt. So weit gehe ich nicht, obwohl manchmal ich schon den Eindruck habe, dass da irgendwo irgendetwas gemacht, gemauschelt oder sonst was sein könnte. Dass das Bundeskraftfahrtamt da nicht eingeschritten ist, auf Anweisung des Bundesverkehrsministers nicht eingeschritten ist, dass hier nicht nur die beiden Augen, sondern sämtliche Hühneraugen der gesamten Mitarbeiter zugedrückt wurden. Das hat ja nun jeder mitbekommen. Aber es passiert ja nichts. Hier wird ja nichts aufgeräumt. Hier kommt ja eigentlich nichts. Aber diese Situation, die da entstanden ist, um die Autoindustrie als Schlüsselindustrie zu schützen, ich meine, wir kennen das von den Banken, die haben Scheiße gebaut, haben Mordsgeld abgezockt für Aktionäre und Manager und sonst was, haben mit ihrer maßlosen Dummheit wahnsinnig viel Geld vernichtet, sagt man ja in dieser Branche. Und dann durften wir das alle bezahlen, die Steuerzahler. Und das hat der Staat dann einfach so gemacht, weil die Sachen waren systemrelevant. Und so Firmen wie VW, BMW, ich glaube Mercedes auch, sind in diesem Sinne auch systemrelevant. Ob man sie deswegen schützt, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich ja. Ob man deswegen alles das, was da passiert ist, überhaupt nicht ernst nimmt. Das heißt also, die ganzen Minister und all diese, die damit zusammenhängen, die einen Eid abgelegt haben, die uns schützen sollten, das deutsche Volk und die Bevölkerung, ja, die nehmen diesen Eid gar nicht ernst. Die lachen wahrscheinlich darüber. Die lassen zu, dass wir, der einzelne Bürger, tausende Millionen vorsätzlich betrogen werden, dass der Staat, dass ihm vorsätzlich aufgrund von falscher Angaben der Autoindustrie bezüglich Schadstoffklasse Steuern weggenommen werden, hinterzogen werden und lassen hinterher den Autofahrer allein. Es ist ja nun egal, es ist passiert und fertig. Und dann soll noch einer draufgesetzt werden, dann soll noch für die Betrogenen, die alleingelassen sind, die jetzt ein Fahrzeug haben, was nicht dem ursprünglichen Angebot des Verkäufers entspricht, des Herstellers entspricht, jetzt sollen die auch noch damit bestraft werden, dass sie damit zu gewissen Zeiten in gewissen Städten nicht mehr fahren dürfen. Ja, sag mal, geht's eigentlich noch? Ist das denn noch normal? Nein, das ist es nicht. Hier hätte der Staat längst eingreifen müssen. Hier muss ganz klar jeder Hersteller, der diese Betrugsverfahren, diese Betrugsmasche mitgemacht hat, seinen Kunden letztendlich schadfrei stellen. Und ich kann nur hoffen, dass Millionen dieses Recht auch in Anspruch nehmen. Leider liegt das Gesetz beim Bundesjustizministerium seit langer Zeit in der Schublade und wird blockiert von anderen Politikern, die so etwas nicht wollen. Jetzt kommt ein bisschen Bewegung da rein. Mal sehen, ob sowas passiert. Selbst Seehofer ist jetzt auf die Idee gekommen, dass sowas gut wäre. Naja, sehen wir mal. Hier muss tatsächlich aufgeräumt werden. Hier geht es nicht darum, dass irgendeine Schlüsselindustrie kaputt geht. Hier geht es nicht darum, dass hier Politiker mit in den Aufsichtsgremien sitzen, sondern hier geht es darum, dass wir, dass die Bürger betrogen worden sind und jetzt vom Staat noch bestraft werden sollen. So, das ist erstmal der Fakt. Aber ist das eigentlich wirklich so? Ist der Diesel wirklich der Böse? Was ist eigentlich wahr? Worum geht es eigentlich? Es geht um Stickoxide und sonst erstmal um nichts. Darüber wird geredet. Wie viel stoßen die denn aus? Und ist das der einzige Schadstoff, der so wichtig ist für unsere Umwelt, für unser Leben? Und wie hat sich eigentlich diese Schadstoffentwicklung in unseren Städten oder im ganzen Land in den letzten Jahren entwickelt? Da müssen wir mal einen Blick drauf werfen. Und ich verspreche Ihnen, Sie werden sich wundern. Gehen wir erstmal auf die aktuelle Diskussion ein. Es wird sehr oft einiges durcheinander geworfen. Das Stickoxidproblem, welches vom Diesel verursacht wird, ist real. Aber es gibt ja auch noch ein Problem mit CO2 und mit Feinstaub. So, und diese drei Punkte müssen wir betrachten. Das Stickoxid ist in den letzten Jahrzehnten nicht signifikant gestiegen, sondern in vielen Bereichen in Deutschland sogar niedriger geworden. Allerdings, die Grenzwerte sind verändert worden und es wird mehr gemessen. Diese Messstationen, die Sie sicherlich alle schon mal irgendwo gesehen haben, die irgendwo als Kisten am Straßenrand stehen, vor allen Dingen in Städten, die gab es ja vor 10, 20 Jahren noch gar nicht. Da wusste man gar nicht, was für einen Dreck wir in der Luft haben. unsere Luft ist sauberer geworden, aber die Grenzwerte sind wesentlich kritischer geworden. Das ist ja auch gut so. Wir sollten ja unsere Welt nicht versauen. Und wenn wir auf dem guten Weg sind, ist es ja wirklich gut. Nur diese Stickoxide, naja, so einfach kriegen wir die nicht weg. Natürlich kann man jetzt den Diesel verbieten, den Dieselmotor aussperren aus den Städten. Aber fahren dann die Leute weniger Auto? Viele sind auf das Auto angewiesen. Das heißt, die werden sich einen anderen fahrbaren Untersatz kaufen mit einem normalen Benzinmotor und nicht mehr mit dem Dieselmotor. Damit haben wir dann gewonnen, oder? Nein, ich würde eher sagen im Gegenteil. Weil wenn man umsteigt auf einen Benzinmotor, dann haben wir wieder wesentlich mehr des Umweltgiftes CO2 in der Luft, was von den Benzinmotoren verursacht wird. Und Feinstaub, na, da muss man wahrscheinlich erstmal in das Gesetz hineinsehen. Denn Benzinmotoren dürfen laut Gesetz 10-mal so viel Feinstaub produzieren wie Dieselmotoren. Wussten Sie nicht? Ja, sagt ja auch so keiner. Das heißt also, wenn die Leute von diesen 15 Millionen Dieselfahrzeugen in Deutschland umsteigen von dieselmotorbetriebenen Fahrzeugen auf benzinmotorbetriebenen Fahrzeugen, hier muss man korrekterweise sagen, mit Direkteinspritzung, was ja heute die meisten Motoren haben, also nicht die alten Büchsen mit Ansaugmotor, mit Vergaser und sowas, dann wird von diesen Motoren viel, viel mehr Feinstaub produziert als von den seit Jahren vom Gesetz geforderten, mit Filtern versehenen Dieselmotoren. Denn die sind in der Richtung relativ sauber. Der ADAC hat Tests durchgeführt und hat nachgewiesen, dass dieser Faktor 10 bei Feinstaub von den meisten modernen Verbrennungsmotoren, Benzinmotoren auch tatsächlich ausgenutzt wird, teilweise sogar deutlich überschritten wird. Ja, 10-mal so viel, das muss man sich mal überlegen. Die Schweizer Forschungsanstalt EMPA, die hat auch gemessen, dass diese GDI-Technik, diese Direkteinspritzertechnik, also zum Teil sogar 100-mal so viel Partikel ausstoßt wie Dieselfahrzeuge. Das ist aber noch kein Skandal, das ist bekannt bei der Zulassung, das ist bekannt beim Ministerium, aber hier passiert nichts. Erst Ende 2018 wird es dann auch strengere Grenzwerte für Pkw mit Ottomotor geben. Das heißt, das, was wir jetzt sehen, dieser Hype, Dieselmotoren da drauf zu schlagen, ja, das wird wahrscheinlich dann Ende 2018 für die normalen Ottomotoren kommen und weitergehen. Davon gibt es übrigens noch mehr Fahrzeuge als Dieselfahrzeuge. Also, wir würden, wenn wir die Dieselfahrzeuge versuchen, aus dem Markt zu drängen, was ja jetzt auf Druck der Politik und so aus Selbstschutz von den Automobilherstellern mit Prämien deutlich forciert wird, würden wir unsere Feinstaubemissionen mindestens für jedes Fahrzeug, was jetzt als Diesel wegfällt und Benziner hinkommt, verzehnfachen. Warum sagt das keiner? Man muss sehen, dass diese Feinstaubproblematik eigentlich überhaupt nicht beachtet wird. Diese Motoren, die werden im Grunde genommen gar nicht auf Feinstaub kontrolliert. Die fahren eben und dann ist es gut. Keiner überprüft den Partikelausstoß wirklich. Es gibt keine wirksamen Kontrollen und keiner weiß, dass die Grenzwerte nicht eingehalten und, wie die Schweizer sagen, gemessen haben, teilweise hundertfach überschritten werden. Auch der ADAC hat übrigens getestet, dass diese Werte real sind. Aber die Bundesregierung erklärt, dass sie darüber keine Erkenntnisse hat. Das heißt also, sie erlässt Grenzen, Schadstoffgrenzen und überprüft nicht, ob die Automobilhersteller diese auch einhalten. Genau wie beim Dieselmotor. Das heißt also, die dürfen werkeln, tun und machen, was auch immer sie wollen. Die Frage stellt sich natürlich auch mit der neuen AU, die ab 2019 nur für Dieselfahrzeuge gelten soll. Die sollen auf ihren Partikelausstoß Feinstaub überprüft werden. Und die, die den Feinstaub verursachen, werden nicht überprüft. Ja, das soll einer die Politik verstehen. Worum geht es eigentlich? Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht verstehen, ob es Dummheit ist, ob irgendwo wirtschaftliche Interessen dahinter stehen, ob man irgendwelche Industrien schützt, ob es einfach nur Lobbyarbeit ist. Ich weiß es nicht. Und im Moment sieht es sogar so aus, dass diese Partikelprüfung wahrscheinlich auch 2019 noch gar nicht eingeführt werden, weil da wieder politisch Gründe dagegen sprechen. Wir müssen sowieso erst abwarten, was die Wahlen bringen. Ich meine, die Ergebnisse sind wohl klar, wobei der Koalitionspartner noch nicht klar ist. Und dann hoffen, dass dann vielleicht ein bisschen anderer Wind weht, aber kein grundsätzlicher. Also, die Grenzwerte für Verbrennungsmotoren zu definieren, neu zu definieren, macht sicherlich Sinn. Aber wenn wir dann vielleicht sogar nachrüsten müssen, unsere Ottomotoren, weil die dann nicht mehr in die Stadt dürften, dann weiß ich gar nicht, wie das weitergehen soll. Ist das der Grund, warum alle zurückhalten, dass man Angst davor hat, dass die ganze Sauerei, die die Verbrennungsmotoren produzieren, ans Licht kommt? Dass ein Benzinmotor keinen Filter hat? Die Ausnahmeregelungen, die von der Autoindustrie durchgesetzt worden sind, politisch irgendwo still und heimlich durchgesetzt worden? Man weiß es nicht. Ein Spitzenreiter war, glaube ich, bei dem, was da überprüft worden ist, der Smart42. Der hat also beim ADAC-Test die Grenzwerte um das 138-fache überschritten. Gut, jetzt kommen natürlich die ersten Automobilhersteller und sagen, okay, wir haben es gelernt und wir wollen also jetzt da auch Filter in die normalen Ottomotoren einbauen und so weiter. Also es ist etwas im Umbruch, aber keiner weiß, warum etwas getan wird, warum gerade das getan wird, warum nicht ein Gesamtkonzept da ist, das man überprüfen kann und laufend messen muss, was passiert. Natürlich darf man die alten Automobilbesitzer nicht einfach enteignen. Selbst ein Fahrverbot in Städten ist ja eine Art Teilenteignung. Man nimmt ihnen ja den Nutzen vollkommen weg. Und wenn ich eine Sache nicht mehr nutzen darf, auch in Teilbereichen, ja, dann ist das im Prinzip eine Enteignung. Das geht nicht. Diese Kosten müssen die Verursacher tragen. Hier muss eine Hardware-Nachrüstung her. Übrigens, ich habe den Herrn Müller gehört von VW, was er da gesagt hat. Ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken kann, ohne hinterher ins Gefängnis zu müssen. Aber sowas Saublödes habe ich noch nicht gehört, dass man nicht in der Lage ist, den Dieselmotor hardwaremäßig nachzurüsten mit dem Erfolg, den die Software-Nachrüstung bringen würde. Also wenn ihr zu doof dafür seid, Kinders, dann tauscht doch mal den Vorstand aus, damit die Leute suchen, die das können. Es geht nämlich, den Diesel sauber zu machen. Man muss den ganzen Kram ein bisschen umkonfigurieren, hardwaremäßig. Für die Sauberhaltung der Luft notwendigen Bauelemente müssen näher an den Motor und müssen anders angeordnet werden. Das ist schon längst in vielen Versuchen von Hochschulen und Experimenten nachgewiesen worden. Das ist ja eine Sache. Aber mir fällt da noch was ein. Die Autohersteller haben gesagt, dass man diese Abschaltungsfunktion in der Software aus dem Grund braucht, um den Motor zu schützen bei niedrigen Temperaturen und ähnlichen Sachen. Ja, die sind ja fürsorglich. Und jetzt wird freiwillig nachgerüstet, freiwillig auf massiven Druck. Und da wird diese Abschalteinrichtung, die ja so wichtig ist, dann außer Betrieb genommen. Das heißt also, mein Motor wird jetzt nicht mehr geschützt. Vorher war es wichtig und jetzt plötzlich wird meine Schutzeinrichtung, das Argument der Schutzeinrichtung für den Dieselmotor, wird jetzt einfach abgeschaltet. Ja, sag mal, für wie blöde haltet ihr eigentlich die Leute auf der Straße? Ich will mal keine Antwort darauf geben. Jetzt gibt es natürlich die Leute, die sagen, okay, wir müssen umsteigen auf Elektroautos. Ab 2030 darf es keine Autos mit Verbrennungsmotor mehr geben. Ja, ich freue mich eigentlich auch auf die Elektroautos. Elektroautos, ich finde es gut. Nur so alltagstauglich sind die Dinger in der Regel noch nicht, von einigen Ausnahmen abgesehen. Und zu teuer sind sie allemal, weil zumindest in Deutschland die Industrie viel zu spät eingestiegen ist. Man hat das nicht ernst genommen, man wollte es nicht, man hatte die alten Kisten, die konnte man ja als Dreckschleudern verkaufen, uns als Saubermänner deklarieren und das war ja alles gut. Aber die Zeit für den Verbrennungsmotor ist in vielen Bereichen vorbei. Nur, das ist in den Köpfen der Leute noch nicht angekommen. Aber stellen wir mal vor, wir hätten jetzt Batterien für Elektroautos, die Faktor 10 an Leistung, an Kapazität hätten. Wir hätten genauso viele Elektrotankstellen, wie wir Tankstellen für Verbrennungsfahrzeuge haben, also Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor. Wir könnten in der gleichen Zeit diese Batterien aufladen, in der wir normalerweise unseren Tank voll machen. Das ist zwar noch Zukunftsmusik, aber wir bewegen uns immer schneller auf dieses Ziel zu. Die ersten Fahrzeuge, die da kommen, die 400, 500, 600 Kilometer Reichweite haben, gut, die brauchen dann, um den Akku aufzuladen, noch um auf 80% noch eine halbe Stunde oder so. Tankstellen dafür gibt es so gut wie kaum, weil da muss man natürlich ganz schön viel Ampere fließen lassen, um sowas zu erreichen. Hitzeentwicklung bei diesem Schnellladen. Es gibt also noch eine Menge Probleme, aber wir entwickeln uns darauf hin. Dann hätten wir doch, wenn wir dann keine Ottomotoren mehr hätten, keine Dieselmotoren mehr hätten, hätten wir kein Stickoxidproblem mehr, auch kein CO2-Problem mehr, was er da reinspielt, kein Feinstaubproblem mehr, oder? Wäre das nicht irgendwo traumhaft? Ja, das wäre es. Das Problem ist nur, die Natur spielt da nicht mit, weil wir haben diesen Feinstaub. Der ist ja schon in der Umwelt, der ist ja da. Und der wird nicht nur von Verbrennungsvorgängen produziert, also auch von Heizungen, von Holzheizungen, von Ölheizungen, selbst Gasheizungen. Es gibt kaum etwas, einen Prozess, auch einen natürlichen Prozess, wo kein Feinstaub produziert wird. Übrigens Stickoxide auch von unserem Nutzvieh, ja, muss man auch mal sehen. Und nicht unerheblich. Also die Kraftfahrzeuge sind an Stickoxiden, jetzt mache ich wieder einen Schlenker zurück, aber egal, nur zu, je nach Forschungsberichten, die man liest, zwischen 20% und 40% beteiligt. Der Rest sind andere Verursacher. Gut, kommen wir wieder zurück zu Feinstaub. Also, wenn der Boden trocken ist, da kann man so 40 bis 50 Mikrogramm auf die Sonneneinstrahlung buchen. Das heißt, das ist ein ganz normaler Wettereffekt, weil bei der Feinstaubbelastung im Winter, das wissen wir alles, da entsteht so eine Schicht auf der Erde, über der Erde, die fast 2000 Meter dick ist. Wenn sich darauf jetzt kalte Luft legt, diese Inversionswetterlage, dann drückt diese kalte Luft die warme Luft nach unten mit dem Feinstaub und der Feinstaub verdichtet sich so auf etwa 200 bis 300 Meter, ohne dass ein Auto gefahren ist. Diese Funktion hat also direkt erstmal nichts damit zu tun. Vom Autoverkehr kommt zu 10 bis 20% dieses Feinstaubes, die direkt aus den Abgasen entstehen. Aber da ja ringsherum viel, viel mehr Feinstaub schon vorhanden ist und ein Auto fährt, dann wird das ja alles aufgewirbelt, alles durcheinander gerührt. Alles, was ich abgesetzt hatte auf der Straße, wird dann aufgewirbelt. Bei dieser eben beschriebenen Inversionswetterlage, da können da sicherlich 100 bis 150, teilweise auch 200 Mikrogramm pro Kubikmeter Feinstaub in der Luft sein. Was bedeutet das? Dieser Feinstaub ist da. Wenn wir jetzt sofort alle Verbrennungsmotoren, Autos aussperren, die dürfen nicht mehr in die Stadt, dann muss man mit Elektroautos ja auch nicht fahren, denn die wirbeln ja auch auf. Ein Elektroauto würde dann diese 5 bis 8 Mikrogramm nicht mehr erzeugen. Aber wir haben ja noch 100 bis 200 Mikrogramm pro Kubikmeter in der Luft. So, und das wird alles kräftig durchgerührt, auch von einem Elektroauto. Selbst von einem Pferdefuhrwerk wird es aufgewirbelt. Und wenn die Straßenkehrmaschine kommt, dann wird es ganz doll aufgewirbelt. Oder haben Sie schon mal gesehen, dass die Luft da angesaugt wird und gefiltert wird und der Feinstaub rausgefiltert wird? Das geht doch alles gar nicht. Wir haben dieses Feinstaubproblem. Das werden wir so einfach nicht lösen können. Und die paar Prozent, die durch die Fahrzeuge verursacht werden, ja, die machen den Bock nicht fett. Dass wir auf dem Weg weitergehen müssen, dass wir Filter einbauen müssen, dass wir keine zusätzlichen Schadstoffe in die Luft pumpen dürfen. Das ist alles ganz klar und der Weg ist auch richtig und dafür Vorschriften zu machen ist auch richtig. Aber dann mit Sinn und Verstand. Was wir uns wünschen müssen, dass es viel regnet, weil dann der Feinstaub gebunden wird und irgendwo wegfließt. Ich weiß nicht, wo er dann hinfließt, ob das in den Kläranlagen und sowas dann rausgefiltert wird. So, wir haben aber noch, das hatte ich ja schon gesagt, die Stickoxide. Bei den modernen Motoren, da haben wir sehr hohe Motortemperaturen. Da erreichen wir einen hohen Wirkungsgrad. Das heißt, wir machen möglichst viel Bewegungs- oder kinetische Energie aus dem Treibstoff. Bei diesen hohen Verbrennungstemperaturen wird auch Stickstoff verbrannt. Der ist ja so zu ungefähr 70% in der Luft enthalten, wissen wir noch aus der Schule. Das heißt, wir verbrennen unseren Kraftstoff besser, effizienter, mit höherem Wirkungsgrad. Und damit erhöhen sich natürlich auch die Stickoxidwerte im Abgas. Feinstaub und Stickoxidwerte kann man also nicht gleichzeitig reduzieren. Man kann versuchen, sie zu reduzieren, aber es ist eine Sisyphusarbeit. Wenn man den einen Wert mit einer Technologie runtergedrückt hat, steigt der andere und dann muss man am anderen wieder arbeiten. Also der Verbrennungsmotor ist kaum in der Lage, das zu erfüllen, was wir von ihm wollen, dass er nämlich keine irgendwelche schädlichen Gase, Feinstaub oder sonst etwas auswirft. Also der Weg ist ganz klar in Richtung Elektroauto. Wir werden dann das Stickoxidproblem lösen können, weil in einem Elektroauto wird eben nichts verbrannt und das wird dann woanders verbrannt, solange wir noch nicht vollständig auf Wind- und Solarenergie umgestiegen sind. Aber gut, die Atomkraftwerke verursachen hier keine Stickoxide, aber die wollen wir ja nun auch nicht haben, das muss ja auch nicht sein. Aber es ist ein Dilemma. Wir müssen also auf Elektroautos umsteigen. Wir müssen aber wissen, dass wir dann unser Feinstaubproblem noch nicht gelöst haben. Wir müssen dann anfangen, unsere Welt zu putzen, Technologie zu entwickeln, dass wir weniger Feinstaub ausstoßen. Aber Feinstaub ist auch ein natürliches Phänomen. Feinstaub entsteht ganz normal, ganz natürlich immer bei jedem Vulkanausbruch zum Beispiel, bei jeder anderen Verbrennung, egal was wir haben. Und wenn wir uns diese Sachen ansehen, wir sagen zwar, dass wir fast 40.000 Tote im Jahr haben, die auf Stickoxide zurückzuführen sind. Wieder Dieselproblem. Und reden aber gleichzeitig darüber, dass wir etwa 80.000 Tote haben, wo die Ursache der Feinstaub sein soll. Also, wir können aus dieser Falle nur sehr schwer raus, nicht sehr schnell heraus. Es macht keinen Sinn, irgendwie irgendetwas zu verteufeln, denn dann müssten wir auch in vielen anderen Bereichen anfangen. Da habe ich irgendwo einen Test gelesen, ich weiß es gar nicht mehr wo, da wurde ein Dieselmotor laufen gelassen in einem geschlossenen Raum, der vorher gereinigt war. Und dann hat man nach einer definierten Zeit die Feinstaubkonzentration und die Stickoxidkonzentration gemessen. Und dann hat man den Raum wieder gereinigt, klinisch sauber gemacht und hat anschließend da drin drei Zigaretten geraucht, abbrennen lassen oder wie auch immer. Und hatte dann, glaube ich, einen hundertfach höheren Wert an Feinstaub als vorher mit dem Dieselmotor und auch mit dem Ottomotor. Die haben also beide Versuche gemacht. Also Rauchen zum Beispiel in geschlossenen Räumen ist viel schlimmer, als einen ganzen Tag an einer dicht befahrenen Straße zu sitzen und die Abgase einzuatmen, wenn es allein um die Feinstaubkonzentration geht. Wir müssen also insgesamt über all diese Dinge nachdenken. Und im Grunde genommen müssten wir auch sagen, wir müssen weniger Fleisch essen, damit wir weniger Nutztiere brauchen, weil die auch zu einem hohen Prozentsatz an den Stickoxiden beteiligt sind, die wir in der Luft haben, die wir eigentlich weghaben wollen. Und es gibt noch viel, viel mehr. Die früher mal versuchten Methoden in den Städten mit Engstellen und schlafenden Polizisten und Lolles und Kram, die Autofahrer zu behindern, in der Hoffnung, dass sie dann sagen, ach nö, dann steige ich in die Straßenbahn, die ja immer überfüllt ist und spät kommt und beim Regen stehe ich dann erstmal da und werde nass. Diese Hoffnung haben sich ja nicht erfüllt. Und selbst Tempolimit in Städten wäre kontraproduktiv, weil, ist ja klar, nur die Verweildauer ist länger und damit hat man mehr Schadstoffausstoß. Selbst laufendes Anhalten und wieder losfahren ist kontraproduktiv. Damit haben wir viel, viel, viel mehr Schadstoffe in der Luft. Wir sind in einem Kreislauf, aus dem wir nicht so einfach und so schnell rauskommen. Wir müssen uns vom Verbrennungsmotor insgesamt verabschieden. Den Diesel zu verteufeln oder auszusperren aus den Städten und dafür Ottomotoren reinfahren zu lassen, ist das Blödeste, was ich in den letzten Monaten gehört habe. Denn dann treibt man den Teufel nicht nur mit dem Belzebub aus, sondern man hat dann gleich 100 Belzebuben da. Also ein bisschen Sinn, ein bisschen Verstand, ein bisschen die Sache insgesamt sehen über Stickoxide, CO2 und Feinstaub und dann darüber nachdenken, wie wir selbst mit unseren Öfen zu Hause, mit Verbrennen von Öl, von Holz und Ähnlichem und Rauchen natürlich, das ist ja ein ganz großer Bringer für Schadstoffe, wie wir da mit umgehen sollten, damit unsere Welt besser wird. Das macht mehr Sinn, dass man insgesamt darüber nachdenkt, als wenn man jetzt eine Gruppe rausgreift und auf die drauftricht, die jahrzehntelang gespart haben und dann ein super günstiges im Verbrauch und sehr sauberes Auto gekauft haben und hinterher feststellen, dass sie belogen und betrogen worden sind und von ihrem Staat und den Politikern mit diesem Problem alleingelassen werden. Also, liebt die Dieselfahrzeuge, sie produzieren viel weniger Feinstaub als die anderen und kümmert euch darum, dass man ein bisschen mehr über die Zahlen weiß. Suchen Sie einfach mal im Internet, da gibt es genügend Tabellen, wie sich die Feinstaubentwicklung und die NOx-Entwicklung in den letzten Jahren fortgeschrieben hat. Und Sie werden sehen, unsere Luft ist sauberer geworden und umso sauberer sie geworden ist, umso mehr wird geschimpft. Man muss ja immer einen haben, den man treten kann. Man muss ja immer einen haben, dem man die Schuld geben kann. Aber diese Schuld haben nicht die Leute, die diese Autos sich erspart haben und gekauft haben. Tja, manchmal gibt es Sachen, die ich überhaupt nicht verstehen kann. Was macht Amazon da? Die haben sich ein Patent gesichert, das hat den Titel Physical Store Online Shopping Control. Das heißt, zum Beratungsdiebstahl könnte man eigentlich dazu sagen. Das wollen sie damit verhindern. So, was steckt nun dahinter? Also, wenn ich in ein Geschäft gehe und schaue mir, was weiß ich, ich bin im Fernsehgeschäft und gucke mir an, was haben die denn da für ein Fernsehgerät? Ach, das ist aber schön. Wie heißt das? Wie ist das? Was kostet denn nun das? Und da wir ja immer mehr offene WLANs haben, Service-LANs haben, wo ich mich in Geschäften, Cafés, sowas einloggen kann, habe ich ja nun die Möglichkeit, ohne mein eigenes Mobilfunkkonto zu belasten, auch mal schnell nachzusehen und zu suchen nach diesem Gerät und zu suchen, was es denn nun bei Online-Händlern kostet. Und dann könnte es ja sein, dass ich das gleiche Gerät finde, was deutlich billiger ist. So, und dann gehe ich vielleicht raus, habe mich vielleicht sogar vorher schweinigerweise beraten lassen von den Leuten. Das ist eben dann dieser Beratungsdiebstahl, den ich eben nannte. Und bestelle von zu Hause das Gerät günstiger. Ich habe es ja nun kennengelernt, ich bin ja gut beraten worden und weiß es. So, und jetzt hat Amazon sich also hier eine Technologie patentieren lassen, mit der festgestellt werden kann, wenn ein Kunde in einem Geschäft, in einem Laden ist, das heißt also der Standort des Kundens wird ausgenutzt und wenn er dann über ein freies Internet oder sowas geht, könnte man hier auf der einen Seite den Internetzugang einschränken, das heißt also bestimmte Vergleichsportale da gar nicht zulassen, sodass die Online-Preisvergleiche nicht mehr möglich sind, oder beziehungsweise gleichzeitig dem Händler eine Nachricht schicken, pass auf, da interessiert sich einer für dies und jenes Gerät, der ist bei dir im Laden, schick mal einen Verkäufer dahin und mach dem mal ein Angebot, bring dem einen Gutschein, sag, wenn du heute kaufst, kriegst du hier, was weiß ich was, 3 Wochen lang kostenlos Bananen geliefert oder sonst was. Das heißt, diese Manipulation, wenn ich ja nicht so ganz sauber mich irgendwo umsehe in einem Geschäft, etwas ansehe und dann irgendwo billig kaufe, diese Manipulation meiner Person, dass ich das dann nicht mehr kann, dass ich nicht mehr wirklich frei mich informieren kann, die ist hier patentiert worden. Wenn hier mein Netzzugang, auch wenn ich in einem fremden Laden bin, eingeschränkt wird, meine ich schon, dass man hier die Netzneutralität mit Füßen tritt. Natürlich kann man diese Sache aushebeln, wenn man eine Mobilfunk-Flatrate hat und damit ins Internet geht und kein WLAN verwendet. Aber in einigen Läden hat man keinen guten Empfang, wie nun auch immer. Und das ist nur, was mich daran ein bisschen wundert, dass man so etwas patentieren lässt. Denn Amazon selbst ist ja so ein Online-Laden. Und wenn er nun verhindern will, dass man da was Billigeres bekommt, was heißt denn das nun letztendlich? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es eine neue, perfide Methode. Und dass man sich so etwas patentieren lässt, naja, es gibt viele, die lassen sich irgendwelche Sachen patentieren und man weiß wirklich nicht, wie oder was für einen Sinn das machen soll. Schweizer Forscher haben Sensoren entwickelt, und zwar aus piezoresistiven Fasern. Das sind also Fasern, die ihren Widerstand bei Bewegung ändern. Die kann man in ein Uhrenarmband zum Beispiel integrieren. Das ist also dann ein ganz normales Uhrenarmband. Und die Bewegungen der Uhr, das heißt der Hand und des Armes, werden dann in Steuersignale umgewandelt. Und vorgestellt haben sie diesen Prototypen und haben damit einen Kopter gesteuert, einfach nur durch Gesten. Wir haben also die Arme nach oben bewegt, nach unten, zur Seite, vor und zurück. Und der Kopter hat genau das gemacht, was man mit dem Arm quasi angedeutet hat. Man braucht also keine Fernbeziehungen mehr, irgendwo mit dem Joystick drauf, um das Ding zu fliegen, sondern man hat nur eine reine Geste. Man konnte auch Bewegungen erzeugen, einfach nur ein Wink, ein schneller Wink nach oben und er stieg oder nach rechts und flog weiter nach rechts. Oder man hat ihn eben langsam landen lassen, hoch und runter bewegt. Langsame Bewegungen haben also direkt Einfluss gehabt. Die anderen war wie so ein Anstoßen, ähnlich wie Wischbewegungen auf einem Touchscreen. Diese Fasern, die kann man also bewegen, wie auch immer man will, knicken, falten, sonst was, die werden nur aktiv, wenn sie eine Bewegung, also eine typische, wie wir es bei Gesten machen, erkennen können. Schon ganz kleine Gesten reichen aus, um solche Objekte wie zum Beispiel so einen Kopter vernünftig steuern zu können. Also ein neuer Ansatz. Wir werden also immer mehr und immer besser als Menschen, wie wir unsere Geräte bedienen können, denn es ist ja eine Bedienung. Mal sehen, wohin es noch geht, ob wir nicht irgendwann nur noch irgendwo hinzeigen und schon funktioniert es. So, diesmal war mir ein Anliegen, war ein wichtiges Thema. Es musste mal klar gesagt werden, dass das Verteufeln des Diesels vollkommen daneben ist. Hier muss man ein bisschen Sachlichkeit reinbringen. Und auch die Deutsche Umwelthilfe. Ich kenne den Jürgen Rech, wir waren auch früher schon zusammen auf Veranstaltungen und sowas. Die macht sicherlich eine gute Arbeit, aber hier ist es vollkommen überzogen, vollkommen daneben. Und das halte ich einfach von der Sache her für falsch. Jetzt sind wir eigentlich schon am Ende angekommen. Ich möchte mich nochmal bedanken für die vielen Zuschriften, die ich bekommen habe. Ich bin erstmal mit diesen Rätseln, die ich da gestellt habe, in diesen kleinen Sommersonderschnipselchen, soweit durch und habe die richtigen rausgefiltert. Die meisten waren richtig. Und jo, jetzt kommt diese Woche die Produktion der nächsten Fernsehsendung für kommenden Montag. Da will ich das auflösen. In der Sendung habe ich dann auch ein Interview mit Thomas Ritter, was ich in der Sommerpause geführt habe. Wir haben uns getroffen auf Nordstrand, haben dort zusammengesessen, ganz viel geplant, gedacht und so weiter. Und unter anderem auch ein Gespräch geführt, weil wir ein 10-jähriges Bestehen haben. Der Shop, den Thomas Ritter für den Computerclub führt, vollkommen selbstständig, der besteht jetzt seit 10 Jahren. Das finde ich also schon sehr toll. Ich möchte mich bedanken für die Leute, die auch in der Sommerpause weitergespendet haben, muss aber gleich dazu fügen, die Spenden sind total eingebrochen. Miete kann ich nicht mehr bezahlen. Ich musste also jetzt erstmal versuchen, in die eigene Tasche zu greifen. und würde bitten, da mal ein klein wenig wieder zu unterstützen. Ich verstehe ja, wenn keine Sendungen kommen, würde ich ja auch nicht so gerne spenden wollen. Aber erklärt das bitte mal dem Vermieter oder dem Stromwerk oder sonst jemand oder der Versicherung. Also bitte, wenn möglich, wenn nach dem Urlaub noch was in der Kasse ist, ein paar Euro abdrücken, damit es hier weitergeht. Jo, und was haben wir noch? Ach ja, ich habe ein Hauptthema in der nächsten Fernsehsendung am Montag, und zwar Echo Dot. Ich habe mir einen Echo Dot gekauft und ich möchte meine Erfahrungen damit weitergeben. Ich möchte gleich schon sagen, es ist Wahnsinn, das Teil. So, und bevor ich jetzt hier wahnsinnig größer wird, sage ich einfach für heute mal Tschüss. Ich werde weiter gucken, was noch an Informationen über die Sommerpause gekommen ist. Ich bin noch nicht durch alles durch. Ich habe noch nicht alle Sachen gelesen, noch nicht alle Probleme verstanden. Aber ich denke, wir werden in 2 Wochen uns wieder hören, wenn Sie wollen. Und ich will auf jeden Fall. Und dann sehen wir uns kommende Woche Montag auch, wenn Sie wollen. Vielen Dank fürs Zuhören. Einen wunderschönen Tag, eine schöne Woche. Und bis bald und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolf.